Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1.
Und Tom ist wieder da. Grüß dich.
Guten Morgen.
Hast dich auskuriert?
Ja.
Das ist schön.
Bin wieder fit.
Wir haben ein Spiel aufzuarbeiten. Mhm. Das Spiel gegen Wolfsburg. Wo hast du es geguckt?
Zu Hause habe ich es geguckt. Ja, ich habe am Vorabend mit der Verwandtschaft Schafkopf gespielt. Längere Zeit.
Das heißt,
und war ganz dankbar.
Hast du bis 15:30 Uhr wieder
war ganz dankbar, einen Tag zu haben, an dem ich keine Termine noch hatte.
Ja.
Nee, ich habe es natürlich zu Hause geguckt dann. Mhm. Und ich mag ja manchmal schon auch die Spiele, bei denen ich am TV dann auch mehr sehe. Das ist dann so. Ich liebe das Stadionerlebnis, gar keine Frage. Gehe mit den Jungs super gerne in den Block und bin gerne vor Ort. Aber es gibt so die paar Spiele in der Saison, da habe ich dann auch nichts dagegen, zu Hause einfach den Bezahlfernsehsender anzuschmeißen und zu gucken, was da so an Übertragung
läuft. Das sind meistens dann so Spiele wie Wolfsburg, Hoffenheim.
Was unterstellst du mir?
Ja, nein, das sind jetzt nicht die Zuschauermagneten. Und trotzdem, ich fand die Zuschauerzahl von 26.000 und ein paar zerquetscht. Ja. Ganz okay.
Absolut für okay.
Wolfsburg-Spiel.
Absolut schön. Okay. Und hat die Mannschaft sich auch verdient in den letzten Wochen, muss man ja auch sagen.
Ja.
Und eigentlich sind solche Spiele gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim und sowas schon Spiele, die ich eigentlich gerne mag, auch im Block, weil ich da schon auch das Gefühl habe, dass die eigene, ich sage jetzt nicht Antipathie, aber so riesige Sympathien hege ich nicht für diese Vereine, muss ich auch nicht, glaube ich. Insofern macht es dann da schon auch Lust. Ich finde, man hat auch während des Spiels gemerkt, dass insgesamt im ganzen Stadion kein Wohlgefühl gegenüber Wolfsburg aufkam.
Ne?
Also, das war schon ein, ich würde es nicht Hassgipfel nennen, wie es die Bild wahrscheinlich titeln würde, aber es war Feuer drin, so viel kann man sagen.
Die sind uns wurscht. Kann man das so sagen, ohne beleidigend zu werden? Wolfsburg ist eine Mannschaft, gegen die musst du halt spielen, weil sie dabei sind, sind uns so wurscht.
Ja, genau. Also ich glaube schon, das hat schon so einen Charakter. Und andererseits ist aber die Motivation, dann so eine Mannschaft auch zu Hause erstmal schon nicht gewinnen zu lassen und im Zweifel dann auch aus dem Stadion zu klopfen, schon auch da.
Klar.
Weil, wie gesagt, wenn nicht zu viele Sympathien da, dann kann man noch mal ein bisschen mehr Gas geben.
Zumal die Ausgangssituation ja schon so war, dass es für Wolfsburg nicht so gut begonnen hat, die Saison. So wie Leverkusen. Das sind ja eigentlich Mannschaften, wo auch ein bisschen Geld da ist, wo der Kader ja eigentlich recht gut aufgestellt ist und trotzdem lief es bisher nicht.
Ja.
Und deswegen kann man mit dem 1:1, finde ich, schon zufrieden sein. Es war für mich ein gerechtes Ergebnis, weil ja Wolfsburg jetzt so schlecht auch nicht gespielt hat mit Chancen. Wir müssen aber natürlich ganz am Anfang anfangen, als die Aufstellung rauskam.
Ja.
Natürlich, Mergin Berisha gesperrt durch die Gelb-Rote auf Schalke.
Ja.
Da habe ich mir schon gedacht, dass Jensen es machen wird, kam auch dann rein.
Mhm.
Und für André Hahn, der hat sich wirklich ganz übel verletzt, kam Ruben Vargas in die Startelf. Ich habe mit André noch gesprochen, nach dem Spiel allerdings erst. Ja, du kennst ihn, er nimmt locker, aber es wurmt ihn schon, weil er hat dann so durchblicken lassen, vor März wird das wahrscheinlich nichts werden. Um Gottes Willen, es kann immer besser laufen als gedacht, aber die Reha geht jetzt dann auch bald los und so. Der ist ja guten Mutes, aber das ist, überleg mal, bis März, das ist ein halbes Jahr.
Krass, also einfach. Beste Genesungswünsche an André.
So schade, gerade jetzt.
Das ist natürlich total bitter und wir kennen ihn lang, weil er erstens schon sehr lang beim Verein ist und weil er einer derjenigen Spieler ist, die auch sehr gerne mit uns sprechen und ich glaube, mit denen wir auch einen echt guten Draht haben.
Genau.
Und der gerne bereit ist, sich mal 5 bis 10 Minuten auch Zeit zu nehmen, um mal so abseits des Platzes nicht über Fußball zu reden, sondern da quatscht man dann halt auch mal über andere Dinge.
So ist es.
Und das ist auf jeden Fall einer, der ein Anker ist in dieser Mannschaft. Und das ist total bitter. Also es wird der wird dieser Mannschaft auch sehr fehlen. Hat man ja gesehen, was er die letzten Wochen auch vollbracht hat. Der Siegtreffer auf Schalke, den macht in der Form halt so auch nur André Hahn, weil das
in Leverkusen ja auch.
Ja, genau, weil es ein Laufweg ist, auch für den ich ihn liebe. Aber er wird viel Kraft und möglicherweise viel Zeit brauchen, um diese Verletzung auch in diesem Stadium seiner Karriere auszukurieren. Ne? Du darfst nicht vergessen, 32, 33?
Mhm. So, ne? Ja, klar.
Also so alt wie wir.
Vertrag noch diese Saison.
Genau. Und also eine ganz bittere Situation für ihn und man kann nur hoffen, dass er da schnell wieder zurückkommt. Aber eines ist auch klar, diese Verletzung musst du sauber auskurieren und ein Knorpelschaden, also das ist, früher war das das Karriereende. Ernsthaft.
Genau,
also früher hast du, vor 10, 15 Jahren ist ein Knorpelschaden, war so der Karriere-Todesstoß eigentlich. Jetzt hoffen wir, dass sich die Medizin so weit schon weiterentwickelt hat, dass das nicht passieren wird. Aber alle besten Wünsche und gleichzeitig aber auch allen Realismus in diese Sache, weil kann schon auch passieren, dass das in dieser Saison nichts mehr wird mit André Hahn im Trikot des FC Augsburg. Und das ist angesprochen, der Vertrag läuft aus.
Man weiß es noch nicht, ne?
Wird spannend. Ich gehe schon davon aus, dass wenn er wieder zu Kräften kommt, dass sich die Vereinsführung gut überlegen wird, ob du nicht diesem wichtigen Spieler in der Mannschaft nochmal einen Vertrag gibst. Hat er glaube ich, einen leistungsbezogenen Vertrag. Ich glaube, es geht darum, bestimmte Anzahl von Einsätzen zu erreichen, dann den Vertrag wieder zu verlängern. So war es zumindest letzte Saison. Ich glaube, damit ist er auch fein. Ich weiß aber auch, ich glaube, in der Nähe von Offenbach wurde gebaut, häuslich domiziliert.
Ja.
Und wird er da irgendwann mit seiner Familie hingehen. Aber eigentlich wäre es zu früh und so wünschst du niemandem ein Karriereende, einfach. Also wollen wir jetzt nicht unken und wollen wir nicht spekulieren. Erstmal alles Gute für die Genesung, aber klar, ist ein langer Weg, den er jetzt da vor sich hat und dafür viel Kraft und Energie.
Ich habe ihn auch gefragt, ob er das beim Schalke-Spiel gar nicht gemerkt hat. Er hat gesagt, nein. Er hat es nicht gemerkt beim Spiel. So viel Adrenalin, so viel Glückshormone dann bei dem Tor und bei dem Sieg. Und als sie dann so in die Kabine gemarschiert sind, nach dem Abfeiern der Fans, ist es immer dicker geworden, dicker. Und er hat sich dann erstmal gedacht, was ist jetzt los? Und dann kam halt die Diagnose. Und ähnlich war es dann schon bei unserem Torwart, bei Rafał Gikiewicz. Der hatte auch schon beim Spiel auf Schalke, ist er schon so ein bisschen rumgehumpelt mit seinem Haxen, hat irgendwas nicht gestimmt. Fettester Blutorguss, den ich jemals gesehen habe.
Der komplette Oberschenkel der Oberschenkel ein einziger Bluterguss.
Unfassbar. Der ganze Oberschenkel ist rot und da hat man natürlich absolutes Verständnis, den dann nicht spielen zu lassen gegen Wolfsburg, weil klar, er kann über einen Parkplatz humpeln oder laufen, aber wenn der irgendeine Grätsche machen muss und da reißt was oder was auch immer da passieren kann, nein, nicht machen. Und dann standen alle da und haben mitbekommen, Gikiewicz nicht beim Warmmachen dabei. Wer ist es wohl? Ja, Klein oder Kubek. Und der Trainer und das Team haben sich für Tomasz Kubek entschieden. Wie lange hat er nicht gespielt? Zweieinhalb Jahre jetzt. War immer mit dabei. Wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, dass er also vom Teamgeist her ein unfassbar netter Mensch ist, sich nie beschwert hat, zumindest das, was wir mitbekommen haben. Klar, intern mag es wieder anders ausschauen, hat ja auch seinen Anspruch.
Du hast da auch deine Durchhänger, glaube ich.
Ja, also aber das war echt, dann kam er. Und man hat immer noch diese Spiele von vor 2,5 Jahren im Kopf. Das geht nicht raus, das geht mir genauso. Aber er hat gezeigt, was er kann und zwar richtig solide. Also er hat jetzt einfach konzentriert gespielt. Was mir aufgefallen ist, außer die Dinger, die er super gehalten hat, die wahrscheinlich vielleicht bei anderen Torhütern drin gewesen wären, weiß ich nicht, immer Spekulation. Seine Abschläge, die er gemacht hat, nicht alle, aber die meisten Abschläge kamen auch wirklich auf die Stürmer. Also das ist nochmal vielleicht ein kleiner Unterschied gewesen zu Rafa, der das auch gut macht, aber vielleicht die Bälle nicht so hinterbringt. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
Ja, also Spielaufbau habe ich jetzt auch gesehen, dass er den einen oder anderen ganz manierlich geschlagen hat. Mit 2-3 Bällen war er dann selber auch nicht zufrieden. Und man muss den Hut ziehen vor Tomasz Kubek. Ja. Also 2,5 Jahre raus zu sein, ins Spiel zu gehen
von 0 auf 100,
das ist schon krass. Ich habe ihm jetzt keine Nervosität angemerkt. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass der irgendwie flattert oder irgendwie so ein Übersprungshandlungen hat oder so Dinge, die du halt, wenn du mental so ein bisschen angespannt bist, neigt man ja dazu, vielleicht Dinge zu tun, die man im Entspannungszustand nicht tut. Nichts davon ist passiert. Ja. Also das war schon beeindruckend, wie er sich da in dieser Situation zurechtgefunden hat, sich eingestellt hat, selbst mental eingestellt hat. Fußball ist ein Kopfspiel und ist eine Kopfsache am Ende. Und gerade für einen Torwart ist das enorm wichtig. Da musst du halt dann auf den Punkt da sein. Und wenn du einen Fehler machst, dann heißt es halt schon wieder, ja, guck dir den an und sowas. Und der wird doch nie mehr und was weiß ich nicht. Mhm. So. Jetzt kann man drüber diskutieren, ob nicht Daniel Klein sich auch eine Chance eigentlich hätte verdient gehabt hätte.
Es gab eine große Diskussion.
Genau, es gibt schon diese Diskussion. Ja. Ich möchte die aber nicht aufmachen, weil da gibt es halt einen Trainer, der entscheidet. So, ja. Und der guckt die Mannschaft jeden Tag an und da werde ich mich nicht drüber stellen und werde nicht sagen, oh, da hätte aber der junge Daniel Klein endlich mal ein Bundesliga-Debüt bekommen müssen, wird er kriegen irgendwann. Aber in dem Fall war es jetzt offensichtlich Thomas Kubek, der der Mannschaft ja auch schon lange auch Dinge gibt. Du hast es angesprochen.
Ja, genau.
Ne? Also er ist so ein bisschen Feelgood-Manager in diesem Team. So. Mhm. Der ist der Erste, der den Kasten Bier in die Kabine trägt, wenn gewonnen wurde so und was. So.
Genau. Das also, hilft auch.
Und das sind wichtige Dinge. Also du brauchst solche Teamplayer. Mhm. Und eine Mannschaft besteht nicht nur aus Alpha-Tieren und aus Häuptlingen, sondern du brauchst auch ein paar, die halt drumrum für gute Stimmung und für ein bisschen Ausgleich sorgen. Und da ist offensichtlich eher einer derjenigen, habe ich auch jetzt wirklich schon des Öfteren aus dem Verein und auch aus dem Team, dem Team ums Team herum gehört, dass er da einfach ein exzellenter Charakter ist. Dass dir in so einer langen Zeit, in der du raus bist, irgendwann vielleicht mal die Motivation verloren geht und du vielleicht mal ein, zwei Trainingswochen drin hast, wo du dir sagst, wisst ihr was? Es hat 5 Grad, es windet. Irgendwie sehe ich keinen Sinn gerade. Das, glaube ich, ist jedem zuzugestehen, das ist menschlich. Aber sich dann so zu stellen, in so einer Situation, so ein Spiel abzuliefern, Chapeau, wirklich. Er hat ein anderes Torwartspiel, das darf man nicht vergessen. Mhm. Also das, finde ich, hast du in der ein oder anderen Szene in dem Spiel auch wieder gemerkt. Also er hat was von dem Handballtorwart, finde ich. Er bleibt sehr viel auf der Linie. Es ist ein eher defensiveres Spiel, aber auf der Linie ist er dann eben stark, deckt die jeweiligen Ecken gut ab und dann hat er schon so ein paar Aktionen drin, die geil sind. Und die eine Parade in der ersten Halbzeit, als er die mit dem rechten Flügel so rauswischt. Ne? Also
zweite Halbzeit war gegen Wimmer, oder? Wo der Gerhard, wer war es?
Genau.
Also Wimmer. Er ist eigentlich schon drin. Der ist drin und er dreht sich um und weiß, der Ball muss da hinkommen und holt ihn raus. Also das war, er hat uns das Ding auch gerettet. Das muss man einfach fairerweise sagen.
In der zweiten Halbzeit hat dann Wolfsburg echt auch richtig gute Chancen gehabt nochmal. Und da brauchst du einen stabilen Torwart. Und dieses System, das der FC Augsburg gerade spielt oder die mit der Art und Weise, wie der FC Augsburg gerade in die Spiele geht, kalkuliert Enrico Maaßen ein, dass da schon auch einiges aufs Tor kommt. Und er kalkuliert mit ein, dass du einen guten Torwart brauchen wirst.
Also ich sage jetzt mal, bis auf das Gegentor, das ja wirklich ein bisschen aus dem Nichts entstanden ist, das darf man schon so sagen. Mhm. Also die ersten 27 Minuten, die wir da abgespielt haben, das war großartig. Und du hast das Selbstvertrauen angesprochen. Man merkt es einfach. Ja, also die Fans sind von Anfang an schon mal dabei, weil die halt wissen, aha, da ist jetzt mal der FCA so, wie wir das mögen. Und ich fand, wie sie das Kurzpassspiel da so direkt vor mir und kurz vorm Tor noch gespielt haben, also von Liederlechner bis weiß ich nicht, wer da alles mit dabei war. Das war großartig. Mhm. Und dann kommt das Tor. Also ja, wie du gerade gesagt hast, man riskiert auch, dass ein schneller Konter kommt. Und bei Wolfsburg hat man es halt einfach sofort gesehen. Wenn die da mal Platz haben, dann sind die wirklich, wirklich gefährlich. Und dann steht es halt nach 27 Minuten 1-0. Das war eigentlich, man sagt immer, den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, aber so ein bisschen war es so. Viel Chancen hatten sie vorher nicht.
Es kam schon eher aus dem Nichts, das stimmt. Ja. Aber es war ein
schönes Tor,
Gut
gespielt.
Stark rausgespielter Konter.
So musst du es machen.
Und wenn du ihn bis zur Grundlinie durchspielst und am Ende der Stürmer nur noch aus 1,5 Metern das Ding über die Linie drücken muss, dann hast du viel richtig gemacht davor.
Alles richtig,
deswegen schon okay, dass die Führung, die Frage ist immer, wie reagierst du?
Wie hast du es gefühlt?
Top-Reaktion.
War gut, ne?
Top-Reaktion. Ja. Du merkst dieser Mannschaft tatsächlich an, dass sie mit Rückständen jetzt einfach besser umgehen kann.
Genau.
Siege machen die Brust breiter, Siege sagen dir, du, wir können auch einen Rückstand aufholen, das geht schon irgendwie. Mhm. Und durch all diese Phasen muss diese Mannschaft jetzt halt wieder durch. Und nochmal, wir haben es jetzt oft genug gesagt, jetzt höre ich auch langsam aber sicher auf, die letzten 2-3 Jahre ist diese Mannschaft und sind viele Spieler in dieser Mannschaft halt teilweise durch die Liga gewatscht worden, das merkst du. Jetzt hast du aber eine andere Mannschaft auch auf dem Platz oder andere Spieler auch auf dem Platz. Da merkst du natürlich einen Demirovic, den müssen wir vielleicht nochmal separat besprechen, weil was für ein Kicker.
Der ist Wahnsinn, gell?
Wow.
Ja.
richtig stark. Und dann merkst du aber natürlich auch, dass eben so Spieler wie Maxi Bauer mit einer breiten Brust auflaufen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, ne?
Nicht mehr wegzudenken.
Und da, das war natürlich schon wichtig, dass da Neuzugänge oder neue Spieler auch diese tatsächlich frischen neuen Impulse und auch diese nicht vorhandenen Negativerlebnisse aus den letzten Jahren dann in diese Mannschaft mit reinbringen und nichts von dem wissen, dass du halt 2 Jahre lang nicht so top performt hast. Und dann merkst du jetzt schon, dass dieses Team stabil wird, dass sie sich aufeinander verlassen können.
Ja, das merkt man total.
Und dass nach vorne insbesondere die Maschine läuft und dass dieser schon auch weiterhin teilweise Harakiri-Ansatz, weil wir haben die letzten Jahre immer davon gesprochen, boah, da wird so viel lange Bälle, werden da so viele lange Bälle geschlagen und sowas. Ja, aber jetzt werden sie zum ersten Mal mit Plan geschlagen. Jetzt werden sie zum ersten Mal wieder mit Präzision,
und
mit Überzeugung
verwertet.
Richtig. Und das merkst du gerade, dass da sich einfach durch, und das ist Training, das ist nur Arbeit. Das ist die Arbeit, die Enno Maaßen mit diesem Team jeden Tag investiert. Ich habe letzte Woche, als ich schon nicht fit war und mir das Spiel gegen Schalke da angeschaut habe, habe ich dann auch an einen Bekannten geschrieben, der mit Enno Maaßen im gleichen Bus saß. Ja. Habe gesagt, bitte mal Grüße ausrichten, weil ich finde es irrsinnig toll. Wirklich irrsinnig toll, was der aus dieser Mannschaft in diesen Wochen gemacht hat. Und da muss man ihm einfach mal ein Riesenkompliment machen. Das ist die erste Bundesliga-Saison für ihn und er hat es hinbekommen, nach jetzt, glaube ich, jetzt sind wir am 9. Spieltag, nach 9 Spieltagen mit dieser Mannschaft 13 Punkte zu holen, nach dem schlechtesten Saisonstart, wenn wir jetzt mal auf die Heimbilanz gucken, und sich aus diesem Sumpf rauszuarbeiten,
schon cool,
diese Systemumstellung hinzukriegen, eine Viererkette zu etablieren, zu sagen, und zack, wir spielen jetzt wieder ein bisschen Büffelherde, wir spielen jetzt wieder lange Bälle, schauen, dass wir vorne drauf gehen, haben aber trotzdem einen Plan und haben einfach dieses technische Gespür und haben die Räume, in die wir dann auch die Leute schicken und die wir sehen und wo dann gute Dinge kreiert werden. Hey,
Mergen Berisha und Dimi, das sind zwei, das hätte ich persönlich gar nicht gedacht, dass die so schnell so einschlagen. Also das hat nicht wirklich lange gedauert. Jetzt André Hahn war auch Erfolgsgarant seit Bremen, dass wir da einen anderen FCA gesehen haben. Der ist jetzt, haben wir gerade gesagt, leider verletzt. Berisha war gesperrt, logischerweise nach der Gelb-Roten, ist dann jetzt aber wieder dabei. Hat ihm ein bisschen gefehlt im Demi, fand ich. Nichts gegen Jensen, hat auch seine Sache ordentlich gemacht, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Und Demi mit der Oberchance, also auch diese Chance durch den Torwart vereitelt, der Castells, ist nun auch kein schlechter, das hat er auch im Spiel mehrfach bewiesen, deswegen bin ich vorhin auf das gerechte 1:1 gekommen, weil wenn du nämlich alles zusammenzählst, klar war nach dem Schlusspfiff so, ja, wie so eine Art Enttäuschung im Stadion, dass man jetzt das nächste Spiel nicht gewonnen hat, aber das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht durchdreht, wir können jetzt jeden schlagen, ja, aber Wolfsburg war ebenbürtig. Es waren, fand ich, zwei gleichwertige Mannschaften mit vielen Chancen. Wir haben viel, viel vorne gespielt. Das hat man auch gesehen an 11 Ecken. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal 11 Ecken in einem Spiel hatten. Das lässt natürlich immer der Gegner zu. Das ist schon richtig. Aber auch das ein Wert, wo man sagt, hey, das ist halt auch mal was, ja.
Und war nahezu jede gefährlich.
Ganz genau. Und was natürlich auch immer sehr interessant ist, weil wir gerade über Thomas Kubik noch gesprochen haben, der viel gescholtene, der vielleicht jetzt genau der ist, den wir eigentlich von Anfang an haben wollten, jetzt aber natürlich hinter Rafael steht, ist Robert Gumni. Hast du bitte diesen wahnsinnigen Chipball gesehen, den er da auf André Hahn gespielt hat, auf Schalke, und das Tor reingeht, und jetzt belohnt er sich mit dem Tor, steht genau richtig und nagelt den da unter die Latte. Also, mir hat's so gefreut für ihn. Richtig.
Hast du dir mal das Tor in der Zeitlupe angeguckt jetzt? Also das Tor, das er geschossen hat gegen Wolfsburg?
Noch nicht.
Das empfehle ich jedem und jeder, weil,
sag's mir,
in dieser Sekunde, als der Ball seinen Fuß verlässt, gehen die Arme zum Kopf von ihm und er denkt, das Ding geht drüber. Also
er will schon verzweifeln.
Hat schon die Arme hoch. Ein süßes Bild, finde ich, weil er wirklich in dem Moment Schiss hat, dass er das Ding jetzt gerade drüber nagelt. Er nagelt ihn halt rein.
Ja,
so. Wahnsinn. Und tolles Tor für ihn, dass der Kerl Potenzial hat. Das wussten wir, dass du mit 21, glaube ich, als er hierher gekommen ist, dass du noch nicht jedes Spiel konstant bist und dass du deine Fehler machen musst. Und ich glaube, jetzt hat er schon über 60 Bundesligaspiele auf dem Buckel. da merkst du einfach, Spieler brauchen Spielpraxis und brauchen auch Erfahrung. Und mit jedem Spiel, das du in der höchsten deutschen Spielklasse absolvierst, steigt deine Erfahrung und steigt einfach, steigt dein Selbstbewusstsein, weil du halt einfach schon ein bisschen weißt, was da los ist und was auf dich zukommt und wie du das handeln kannst. Super. Ein Spieler, der dem FC Augsburg gut tut und auch ein Transfer, der gut war. Spannend wird es natürlich, was im nächsten Spiel passiert, wenn Robert Gumni mutmaßlich dann in die Innenverteidigung rücken muss, weil halt keine mehr da sind. Ne? Ja. Also
das, wir haben vor dem Spiel noch drüber gewitzelt, beziehungsweise, ja, witzeln ist vielleicht das falsche Wort, haben gesagt, hoffentlich kriegt nur einer eine gelbe Karte, entweder der Bauer oder der Jeff, weil sonst würden sie ja beide in Köln fehlen. Ja.
Der keine gelbe Karte verdient hat, war Maxi Bauer übrigens bei der Szene, weil ich finde, das Foul ist keine gelbe Karte.
Es war keine gelbe. Nein, es war
also
keine gelbe Karte.
Dieses Foul ist, also das ist, glaube ich, so ein Ding, dieses Foul, das er da macht, kurz bevor dann sehr vielen Menschen aus unerfindlichsten Gründen die Gäule durchgehen, das ist für mich keine gelbe Karte. In der Summe, möglicherweise kann man sagen, es war jetzt das dritte oder vierte Mal, dass du da reinstiefelst, jetzt kriegst du halt mal eine. Mhm. Okay, dann möglicherweise die Summe der Ereignisse. Aber das Ding alleine war für mich keine gelbe Karte. So, und was dann passiert, habe ich nicht verstanden. Der Schiedsrichter hat erstmal diese Rudelbildung mehr oder weniger abgewartet, was da so passiert.
Stimmt.
Und was ja, also, und da muss man jetzt natürlich schon drüber sprechen, wie der FC Augsburg seine Spiele so angeht und was der alte FC Augsburg ist. Weil ich verstehe, dass man zurück will zu alten Tugenden. Und diese alten Tugenden, die waren früher, du erinnerst dich, das unbeliebteste Seitenlinien-Duo mit Reuter und Weinzierl und sowas. Und jeder Schiedsrichter hat gesagt, ganz ehrlich, geh mir weg mit denen, weil die haben ja 90 Minuten lang nur irgendwie ein Thema und wollen nur palavern. Und du kommst ja gar nicht mehr dazu, irgendwie normal dich aufs Spiel zu konzentrieren. Also lass mal gut sein, die zwei sind jetzt nicht so wahnsinnig beliebt. Aber es war in einer Phase, in der der FC Augsburg auch Spiele so ein bisschen mit dieser Hitzigkeit, ne, und mit dieser Galligkeit von außen auch gewonnen hat oder ein bisschen für sich verbuchen konnte. Ja. So dieses Underdog-Image, wo du dann zusätzlich nochmal reinarbeitest und wo der Weltmeister auf der Bank sitzt mit Stefan Reuter und halt aufspringt und mal kurz präsidial zum Besten gibt, wie er denn die Szene gesehen hat, und dann sollten da besser auch alle drauf hören, weil ich meine, er ist schließlich Weltmeister, Champions League-Sieger, Europameister und was nicht sonst alles. Und das kann man natürlich so machen. Ich sag's jetzt mal ganz offen, das mag eine unpopuläre Meinung sein, meins ist es nicht. Also es ist einfach nicht meins. Ich schaue einfach gerne Fußballspiele, die flüssig sind. Ich mag diese Rudelbildungen nicht. Ich mag diesen Testosteron-Irrsinn nicht. Und die Quittung dafür, ehrlicherweise, ist dann halt auch dieses sich hochschaukelnde Ereignis, infolgedessen halt Jeffrey Howell, du auch noch eine gelbe Karte bekommst, und zack, hast du in einer Szene hast du deine komplette Innenverteidigung
Grueso
raus.
Eine
so, Grueso hast du auch noch. Und
Niko Kovac kam noch rüber und wollte mitmachen.
Genau, und Niko Kovac hat auch noch ein Thema gehabt, weil er zu Stefan Reuter gesagt hat, wieso springst du eigentlich auf? So, also, ich glaube, irgendjemand hat es geschrieben, die Mutter aller Rudelbildungen, so, weil so alles irgendwie aufeinander und jeder hat irgendwie noch was zu sagen zu dieser ganzen Szene.
Ich verstehe dich, ich verstehe aber auch die Bank, die das emotional sieht, und du weißt ja, nach dem Schlusspfiff ist alles wieder anders.
Ja, nach dem Schlusspfiff kannst du dir überlegen, wie du deine Innenverteidigung aufstellst vor allem. Ne?
Ja, also, aber dass es passieren wird, ist auch klar. Entweder es waren jetzt halt zwei Möglichkeiten, entweder du hast in Köln nicht dabei oder gegen Leipzig zu Hause. Also es wäre
verteilt wäre halt ein bisschen besser gewesen. Ja. Punktum, ist jetzt so, muss man so nehmen. Es ist eine Aufgabe, die sich die Mannschaft an dem Punkt auch ein bisschen selber gestellt hat, weil der Schiedsrichter hat eine gelbe Karte gezogen, die zweite von Jeff, weiß ich nicht, die muss man halt so nicht nehmen. Punkt.
Ja, wir haben ein tolles Spiel gesehen.
Ja,
trotz
also es
allem,
war wirklich
trotz
war
allem.
Echt ein gutes Spiel. War wirklich ein gutes Fußballspiel und war auch,
fand ich auch
tatsächlich im Moment, du siehst, diese Mannschaft ist fit. Du merkst, dass auch von der Bank Qualität kommt.
Ja,
dass du kannst immer mal nachlegen. Enno hat jetzt an dem Punkt nur zweimal gewechselt, was auch interessant ist. Ne? Er wollte diese Stabilität seines Teams nicht auseinanderreißen. Hat, finde ich, auch gegen Schalke schon echt einen fantastischen Job gemacht, als er da nach dem Platzverweis
ein Stürmer rein hat.
Genau, also einfach auch nochmal mit Offensive nachgelegt hat, beziehungsweise offensiv gewechselt hat. Da hat jemand richtig, richtig Mut auf der Bank des FC Augsburg, und anscheinend folgt ihm sein Team, anscheinend funktioniert das in dieser Mannschaft sehr gut. Er macht große Freude.
Dann hoffen wir natürlich, dass die große Freude am Sonntag in Köln weitergeht. 15.30 Uhr das Auswärtsspiel.
Ja, wird nicht so wahnsinnig leicht, weil eben Innenverteidigung. Ne? Ja. Musst du mal gucken, wen du da stellst. Ich nehme an, es wird, also entweder es wird so eine Dreierketten-Variante, von der ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie die genau aussehen könnte, aber vielleicht ist Raphael Framberger für den rechten Innenverteidiger noch was, dann stellst du Frederik Winter,
der wird spielen,
ganz möglicherweise sicher. Ins Zentrum und vielleicht noch mit Robert, aber es ist nicht einfach. Also ich bin sehr gespannt, welche kreative Lösung Enno Maaßen da finden wird für diese Thematik. Ich nehme aber an, dass Frederik Winter auf jeden Fall in die Mannschaft rücken wird.
Ja.
Das glaube ich schon. Und er hat es bislang, finde ich, wenn er dann gespielt hat, auch immer ganz ordentlich gemacht, dass auch der ein weiterhin noch sehr junger Spieler ist und dass auch der seine Fehler machen wird und dass er lernen muss, ist auch klar. Also
wird interessant.
Das wird spannend und irgendwie wird das lösen, der Enno. Man und kann ihm da, glaube ich, vertrauen. Bisher hat er echt gute Lösungen gefunden, oder?
Und man weiß noch nicht, wer im Tor steht.
Ja,
das ist noch die Frage. Ich meine, wir könnten jetzt tatsächlich uns den Luxus erlauben, Rafael nochmal auskurieren zu lassen, was vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, aber wir werden sehen, was kommt.
Bleibt die Frage, wann der Bluterguss welches Stadium angenimmt. Ne? Also ich meine, er war blau, dann habe ich rot gesehen, dann kommt er normalerweise, kommt zu violett.
Und dann kommt
dann kriegst du dieses grün-gelbliche, geht so leicht in diese Schattierung rein und wenn du so das Gelbe überstanden hast,
dann geht's los.
Dann hast du so langsam aber sicher, dann haben die Krautwickel geholfen, polnischen.
Und jeder, der mal nur einen kleinen blauen Fleck hatte, weiß, wie scheiße weh das tut. Also allen Verletzten natürlich gute Besserung und wir hören uns dann wieder am Montag nach dem, Punktgewinn in Köln.
Da ist was drin, keine Frage.
Geht immer.
Da ist schon was drin, auf jeden Fall.
Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1.